Verrückt. Meinst du, die funktioniert noch? Ines, komm mal her. Wir müssen unsere Übersetzerin schnell fragen. What's she saying?
She's talking to the residents in the mainland China.
That's China right over there.
Xiamen, yes. I think it's only 2 kilometers away.
What's she saying?
She said, like, we are enjoying the freedom, democracy here, and happy to talk to you today. And I bring some song for you.
Das ist doch abgefahren, oder?
It's a part of psychological warfare.
It is. It is.
Was ihr hier hört, ist der Versuch, dem schier übermächtigen Nachbarn zu sagen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Reporter Vincent war in Taiwan. Er hat sich deren wirtschaftliche Macht angeschaut, hat Menschen getroffen, die sich nicht unterkriegen lassen, und war auf einem der gefährlichsten Festivals der Welt, auf dem inmitten der Besucher 150.000 Raketen abgefeuert werden. Was genau er dort erlebt hat, welche Erfahrungen er mitgenommen hat, das erzählt er uns jetzt. Ich bin Ferdinand Dehr und ihr hört Galileo Experience.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.
Hallo und willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Ferdinand Dehr und ich habe heute einen Gast, den ich am allerliebsten zu Gast habe, nämlich Vincent Dehler. Wow. Diesmal warst du in Taiwan und Taiwan ist sowohl politisch als auch menschlich absolut spannend.
Ja, tatsächlich. Also Taiwan ist einfach gerade ein Thema, ne, aufgrund auch der Spannungen mit China. Also wie sieht der Alltag tatsächlich der Menschen aus und warum ist diese kleine Insel oder sag ich mal die kleine, in verhältnismäßig kleine Hauptinsel so wichtig für die ganze Welt?
Also für die ganze Welt wichtig ist sie natürlich, weil sie sich mit Halbleitern und Chips einfach so genau. Unglaublich gut auskennen und damit halt wirtschaftlich auch eine unglaubliche Macht darstellen. Ja. Ich hatte mir so Gedanken darüber gemacht, China wird als großer Bruder bezeichnet oder als großer Nachbar.
Ja.
Und ich hatte mir, bei Bruder fand ich es fast zu freundschaftlich.
Ja.
Weil das, was sie eigentlich sind, ist ja eine Bedrohung.
Ja.
Die Taiwanesen haben, wenn ich es richtig verstanden habe, ja permanent Angst,
ja,
dass die Chinesen immer sagen, so jetzt reizt, das nehmen wir jetzt ein oder also wir holen es uns zurück. Oder so. Ja. Das ist ja was man vielleicht nochmal ganz kurz erklären muss. Taiwan und China, wer erkennt es an? Wie gehört es zusammen?
Ja. Also der offizielle, wir reden ja immer von Taiwan, vielleicht starten wir da ganz kurz. Das ist der offizielle Name ist eigentlich Republic of China.
Mhm.
So, das ist der offizielle Name. Aber da es von Chinas Seiten politisch nur ein China geben darf, fällt der Name schon mal flach. Das heißt, Taiwan ist nicht der offizielle Staatsname, aber jeder kennt natürlich irgendwie dieses Land oder jeder sagt auch Taiwan. Und das ist auch, ne, so anerkannt quasi, weil natürlich China auch in der Weltpolitik jetzt durchaus ja irgendwie Mitspracherecht hat. Und dann ist mal die Frage, möchtest du dich vor so quasi so einem großen Land erklären müssen, mit dem du vielleicht wirtschaftliche Beziehungen pflegst und so weiter und so fort. Das geht vielleicht ein bisschen zu detailliert jetzt, aber letztendlich, genau, ist der offizielle Name Republic of China, genannt Taiwan, weil China einfach was dagegen hat, wenn es noch ein China auf dieser Welt geben würde.
Okay. Und aber politisch oder regierungsmäßig unterscheidet sich Taiwan genau. Von China schon recht deutlich.
Ja, Taiwan, Demokratie.
Ja.
Das heißt, also da sind wir im Prinzip ist wie bei uns, ne? Es ist, man darf sagen, was man quasi denkt. Es gibt ein Recht an Meinungsäußerungen, an Demonstrationen etc. Mhm. Und das hast du halt in China einfach nicht, ne? Also das ist halt der große Unterschied, einfach politisch gesehen, ja.
Was war dein erster Eindruck, als du dort gelandet bist?
Ich hatte tatsächlich ein relativ hochtechnologisches Land vor Augen. Ich war vorher noch nie in Taiwan und ich mache das ja immer ganz gerne. Natürlich, klar, wir haben ja ein großes Team, das quasi diese Beiträge vorbereitet. Und wenn das meine Position zulässt, gucke ich mir gar nicht so viel vorher an, weil ich gerne so einen frischen Blick darauf hätte. Mhm. Das heißt, ich hatte natürlich eine Idee von, ja gut, ich meine, wir reden von der Halbleiterindustrie, das heißt Chips, Computerchips, die wir alle in der aktuellen Welt einfach in sämtlichen Geräten brauchen. Deshalb habe ich da schon sehr viel so technologisches, weiß ich nicht, so eine technologische Metropole erwartet. Es kommt dazu, dass der Flughafen oder eine, es gibt zwei Flughäfen, es gibt einmal einen kleineren Inlandsflughafen sozusagen, der relativ in der Stadt ist. Die internationalen Flieger, die landen alle relativ außerhalb und da ist halt auch nicht viel. So, das heißt, der erste Eindruck ist erstmal so, naja, habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt.
Okay, was heißt das genau?
Naja, also, weil es einfach viel, es hat keine riesigen Hochhäuser, also klar, es ist halt ein internationaler Flughafen, so. Mhm. Man sieht jetzt nicht im ersten Moment, wenn man aus diesem Flughafen rausgeht, Mensch, hier bin ich ja aber in einer hochtechnologischen Metropole, sondern es ist alles relativ unspektakulär, möchte ich fast sagen. Jetzt auch nicht wahnsinnig schön, so, das ist, ja, relativ simpel.
Wo bist du gelandet? In Taipei? Also schon
genau,
in der Hauptstadt?
Hauptstadt Taipei, beziehungsweise in Taiyuan heißt, glaube ich, der Bezirk sozusagen. Also es ist, ne, der internationale Hauptflughafen von der Hauptinsel Taiwan. Der ist ungefähr, ich glaube, so eine Stunde, je nach Verkehr. Und Verkehr ist auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber auf jeden Fall ist er außerhalb von Taipei. Und erst mit dem Taxi Richtung Innenstadt, wo dann auch unser Hotel war, dann siehst du schon auch, aha, hier ist quasi denn so das Main District, ne? Also hier sind diese Hochhäuser, von denen man denkt, viele Malls, natürlich sehr typisch auch für asiatische, quasi südostasiatische Länder, viele Malls, gerne auch, ja, viel Verkehr, auch das ein großes Thema.
Stau.
Und ja, ohne Ende. Also du brauchst.
Ich hatte mir gerade, also ich habe so ein bisschen mit Deutschland verglichen und festgestellt, es ist ein Zehntel der Fläche von Deutschland, aber es wohnen knapp 30 Millionen, bei uns sind es 80 Millionen, also ein Drittel ungefähr oder mehr als ein Drittel. Und dann würde ich sagen, ist der Gedrängefaktor schon ein bisschen höher. Deshalb hatte ich die gleiche Empfindung wie du. Ja. Da muss es sehr viele Hochhäuser geben und da wird es richtig voll sein.
Ja,
aber voll ist es zumindest auf den Straßen. Ist ja schon mal was.
Also zumal, naja, du darfst halt nicht, also Taipei ist natürlich die Hauptstadt. Ne? Ja. Das ist auch der zentrale Punkt. Und wenn man sich jetzt diese Hauptinsel von Taiwan anguckt, dann ist zum Beispiel die ganze Westseite relativ stark auch besiedelt, was Ortschaften und Städte anbelangt, bis runter in den Süden.
Du hast ja dann auch sehr viele spannende Menschen kennengelernt. Das erste Ding, was ihr auch in eurem Beitrag schön eingearbeitet habt, war so ein Kopfschüttler für mich. Also
hast du mich gesehen, oder?
Nee, ich hab diese Wall gesehen,
ach so,
über die Musik oder Propagandatexte ins 2 Kilometer entfernte China sozusagen gesendet werden.
Genau.
Und dachte so, das könnt ihr nicht ernst meinen.
Ja, ja, also wir schon, aber tatsächlich, also wir reden von einer Insel, die nennt sich Kinmen Island. Mhm. Das heißt, ne, oft wenn man von Taiwan spricht, hat man halt diese eine große Hauptinsel einfach im Kopf. Es gibt ja noch andere kleine Inseln, die auch eben zu Taiwan gehören. Unter anderem eben Kinmen Island. Und diese Insel ist wirklich in Sichtweite zum Hauptland China. Das heißt, wir reden von 2 Kilometern zwischen dieser Kinmen Island, was offiziell eben zu Taiwan gehört, und der Republik und China. Mhm. So, das heißt, wir sehen gegenüber, sieht man sich quasi und kann sich winken.
Ja. Könnte man.
Könnte man, macht man vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob man das so gerne noch sieht, aber
komm rüber.
Ja, vielleicht, ne, so war das natürlich irgendwie früher. Jedenfalls, genau, haben wir unsere Reise startet auf Kinmen Island, die so speziell ist, dass eben diese geografische Lage, sprich, wir haben wirklich in Sichtweite Festland China. Und das hat man auch früher vor allem genutzt, heute natürlich auch noch, aber natürlich mit einer anderen Brisanz sozusagen. Mhm. Ein Gebäude, das ja an eine Art Wand oder eher an einen kleinen Turm vielleicht erinnert. Ich würde sagen 20, 25 Meter hoch, 15 Meter breit, mit, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube knapp 40 Lautsprechern. Also wirklich, also das, es sieht aus wirklich wie ein, wenn man vorne dran steht, siehst, guckst du auf eine Wand und in dieser Wand sind ganz viele kleine Löcher, so um keine Ahnung, Durchmesser von so 30 Zentimetern, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Und da gucken Lautsprecher raus. Und aus diesen Lautsprecherboxen, aus diesen Lautsprechern wurde früher natürlich vermehrt Propaganda Richtung Festland China geschickt. Also im Sinne von, Leute, hier in Taiwan ist doch alles cool, kommt doch mal rüber.
Ehrlich, sogar richtig promomäßig.
Ja, genau.
Okay.
Absolut. Also man wollte sich natürlich provozieren dadurch, ist ja völlig klar. Mhm. Also ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das den Chinesen auf dem Festland oder den, sag ich mal, die in der Regierung saßen, ne, denen hat das natürlich nicht gefallen. Aber es war natürlich ein Mittel, wie man den großen Bedroher oder die große Bedrohung auf der anderen Seite des Flusses einfach schon auch ein bisschen an den Karren fahren konnte.
Ich habe gerade genau das Gefühl, und das ist vielleicht ein bisschen fies, aber so der kleine Junge, der von der einen Seite des Flusses den großen bösen Jungen beschimpft und sagt, kann mir wenig passieren, aber es hätte ja auch was passieren können.
Ja,
aber die haben ja dann auch durch diese Lautsprecher verlauten lassen, dass sie sich in dieser Demokratie auch sehr wohlfühlen und daran halt festhalten wollen und bleibt ihr ruhig da, wir bleiben hier. Und das noch untermalt mit sehr schöner traditioneller Musik. Also das, es hat was Tragikomisches, wenn du so willst.
Ja.
Aber auch was, zeigt das so ein bisschen deren Mentalität, nämlich, na klar, wir bauen hier eine Wall und beschallen die einfach mal mit unserer Meinung, bevor die auf die Idee kommen, uns mit ihrer Meinung beschallen zu wollen.
Ja.
Ja, das fand ich auf jeden Fall skurril.
Es ist auch tatsächlich ein wirklich skurriler Ort, man kann ihn auch besuchen, so, der ist jetzt nicht irgendwie, und damit habe ich so ein bisschen gerechnet, ehrlich gesagt, der ist jetzt gar nicht irgendwie verboten oder man braucht eine besondere Genehmigung, du kannst da einfach ganz normal hinfahren, auch als Tourist, wenn du möchtest, und kannst dir das angucken, aber in dem Moment vor dieser Lautsprecherwand zu stehen, es ist wirklich schon auch ein bisschen skurril und ein bisschen weird, ehrlich gesagt, dass das heute noch da ist. Ne? Also es ist natürlich auch ein Zeichen vergangener Zeiten, wo natürlich eine ganz andere Brisanz eben noch da war, wo es wirklich das Kriegsrecht ja auch herrschte in Taiwan. Das hat natürlich jetzt mit ein bisschen Abstand, klar, sieht man das dann ein bisschen anders. Ne? Und jetzt ist es halt eher auch so ein, jetzt nimmt man es mit einem Schmunzeln wahr, auf jeden Fall.
Man kann recht gut ausmachen, wie die so mental aufgestellt sind.
Ja.
Also die lassen sich auch nichts bieten, zum Beispiel.
Ja, genau. Ja.
Oder die wehren sich auch da, wo sie sich wehren können.
Ja.
Und was man ihnen ja absolut zugutehalten muss, ist, dass sie so trendmäßig mit den Sachen, die sie gemacht haben, einfach unglaublich innovativ und cool waren. Ich hatte mich gefragt, warum die so gut waren in Chips und Halbleitern. Aber das ist wirklich nur das Wissen. Also die sitzen nicht auf irgendeiner Mine, die mit Rohstoffen versorgt, sondern eigentlich ist es nur der Wissensschatz, mit dem sie halt unglaublich erfolgreich sind. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, naja, letztendlich ist es aber auch, wahrscheinlich, ne, aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen Mentalität, würde ich fast sagen.
Mhm.
So, ne? Klar hattest du mit Sicherheit auch Glück. Ich glaube, das gehört schon auch dazu, dass
vielleicht,
sich natürlich die Welt
die Nachfrage
so entwickelt,
war da einfach.
Wie sie sich halt irgendwie entwickelt. Aber letztendlich ist natürlich die Arbeitsmoral auch wirklich sehr hoch. Ne? Das hat ja, wir haben auch mit Experten gesprochen, die auch schon gesagt haben, früher hattest du solche quasi wirklich so Family Fabrics, haben sie genannt. Das heißt, du warst immer dabei, auch zu Hause mit der Familie zu arbeiten und dann saß man zusammen und hat irgendwie Dinge zusammengeschraubt sozusagen. Also diese Arbeitsmoral und diese Arbeitsethik quasi, die war schon immer sehr hoch. Und ich glaube, das hat natürlich darauf eingezahlt, zu sagen, okay, Moment mal, wir haben die Möglichkeit, hier wirklich offensichtlich etwas der Welt zu präsentieren oder für die Welt so da zu sein, dass wir auch zu unserem Vorteil nutzen können. Lasst uns das tun. Und das haben sie halt eben genutzt, genau diese Chance.
Ich frage mich immer, also wenn ich morgens aufstehe und sage, heute habe ich aber einen schönen Tag, ich habe noch das vor und das vor und das vor, dann stehen die ja auch auf und haben auch den Plan, den sie gerade für den heutigen Tag so ausmachen. Meinst du, dass sie immer mitdenken so, und was ist, wenn China heute schlechte Laune hat und die uns doch nehmen wollen? Also glaubst du, dass das...
Ja, was du meinst? Also ich kann natürlich jetzt nicht für jeden oder für jede sprechen.
Ja, klar.
Aber wenn ich jetzt nur dem quasi oder das interpretiere, was ich mit Menschen, denen ich gesprochen habe, mit meinem Eindruck, den ich auch hatte, muss ich diese Antwort ganz klar mit Nein beantworten, ehrlich. Also ich glaube, wenn man macht sich das, also diese Bedrohung, die existiert ja nicht erst seit gestern oder in den letzten Monaten. Diese Bedrohung gibt es seit Jahren, fast Jahrzehnten. Das heißt, also es ist eigentlich nichts Neues. Es ist natürlich klar, nimmt es in der Intensität vielleicht mal zu und mal ab und natürlich auch in der Berichterstattung und so weiter. Aber ich glaube, für jeden, der in Taiwan lebt, ist das völlig normal, dass es diese Bedrohung gibt. Das heißt, mit unserer europäischen, deutschen Brille, die wir anhaben und uns in dieses Land aufmachen, natürlich haben wir das in unseren Köpfen. Mensch, wie kann das denn sein? Ich glaube, wenn du vor Ort lebst, ich will nicht sagen, dass du abstumpfst, aber das ist halt einfach eine gewisse Normalität. Deshalb diese Frage würde ich aus meiner Perspektive oder so wie wir zwei Wochen dort gelebt haben, müsste ich die mit Nein beantworten. Für die ist das, für viele in Taiwan ist das einfach Normalität. Und es ist nicht so, dass du eben morgens aufwachst und sagst, oh Gott, ich glaube, heute ist es soweit. Also da muss man, glaube ich, ganz klar unterscheiden zwischen unserer Sichtweise oder vielleicht unserer Idee eines alltäglichen Lebens und wie es dann wirklich in der Realität ist.
Also zwei Sachen, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte, die dann so, wie ich finde, sehr gut passen, ist dieses Silicon Shield, also das Wissen, das sie haben, ist sozusagen auch deren Versicherung.
Ja.
Und dann, vielleicht kriegen wir es sogar gemeinsam hin.
Ich habe ein gutes Gefühl.
Hast du ja noch mit dem Vize-Außenminister, ich weiß, mit irgendeinem gehobenen Politiker gesprochen, der gesagt hat, jeden Morgen stehen wir auf und müssen eigentlich die Chinesen überzeugen, heute ist kein guter Tag, um Taiwan einzunehmen.
Ja.
Heute lass das mal lieber sein.
Ja.
So. Und beides, also das eine hat für mich was total Humoreskes, dass er einfach sagt so, ja, finden wir schon immer gute Lösungen, damit die es besser lassen. Und das andere ist aber das Ernsthafte, mit dem sie wirklich versuchen, den Schatz, den sie haben, den Wissensschatz, den Vorsprung, den sie haben, irgendwie zu schützen.
Ja, also ich glaube, genau, es ist ein sehr komplexes Thema natürlich so, ne? Und aber ja, es gab die Aussage, wir haben ja auch die offizielle Regierungsseite Taiwans quasi um Stellungnahme gebeten. Also sprich einfach wirklich ein Interview. Leute, wie seht denn ihr die Situation? Und ich war auch ein bisschen tatsächlich überrascht, dass man es an der einen oder anderen Stelle relativ auch mit Humor genommen hat. So, ich meine, musste vielleicht auch.
Vielleicht ist es so, genau.
Aber genau diese Aussage, man muss sich vorstellen, wenn Xi Jinping quasi morgens in den Spiegel guckt und sagt, Leute, heute holen wir uns Taiwan. Muss man sich eine Strategie überlegen oder einen Grund liefern, warum heute kein guter Tag ist? Und diese Aussage...
Heute nicht.
Genau, und diese Aussage zeigt ja schon auch, dass dass man das schon auch natürlich vorbereitet ist. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es natürlich Pläne gibt in den Schubladen, die genau das... die aktiviert werden, wenn es denn tatsächlich zu so einem Moment kommt, dass es wirklich nicht nur darum geht, in den Luftraum von Taiwan einzudringen, sondern wenn es wirklich dahin kommt, dieses Land wird angegriffen, also durch Waffen, weil Angriffe, und da, das ist aber nochmal ein anderes Thema, Angriffe, was Cybersecurity anbelangt, die sind schon tagtäglich.
Ja, ich weiß.
Also und auch das, ich glaube, das ist so mein persönliches Empfinden, wenn du mich fragst. Ich glaube nicht, dass wenn es wirklich zu einem Krieg kommt, dass es jetzt nicht dazu kommt wie ein Krieg, wie wir ihn in der Ukraine und Russland sehen, dass ein Aggressor quasi ein Land angreift. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube, dass sich dieser Krieg, dieser Übernahmekrieg auf ganz anderen Ebenen quasi wahrscheinlich oder weiß ich nicht, gerne gar kein Krieg, sage ich mal, ne? Aber dass der sich auf anderen Ebenen abspielen wird und da
vielleicht können die weiterhin überzeugend sein, dass heute kein guter Tag ist.
Genau. Letztendlich aber ist es natürlich immer die Frage, du hast natürlich ein großes Gut, das heißt eine Halbleiterindustrie, von der die Welt abhängig ist. Und die Welt guckt auf dieses Land. Das heißt, du stehst natürlich auch immer so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Das heißt, wie zeigst du dich der Welt gegenüber? Das heißt, du zeigst natürlich auch mit solchen coolen Aussagen oder humoristischen Aussagen, Leute, wir machen jetzt hier keine Sorgen. Das heißt, du zeigst auch der Außenwelt, Leute, wir haben die Lage im Griff. Kommt bitte, investiert auch in unser Land. Ne? Also das heißt, wenn ihr unsere Chips und unser Halbleiter wollt, wir sind für euch da. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Unsere Chipproduktion ist sicher. Wir haben die Lage unter Kontrolle. Wenn du quasi aber dich hinstellst in einem Interview oder in der Öffentlichkeit, sagst, oh, ja, Leute, wir müssen uns echt Gedanken machen. Dann kannst du aber sehen, wie schnell die Weltwirtschaft auch quasi sagt, Leute, wir brauchen auch mal einen Plan B. Also das heißt, du hast natürlich, da bist du immer in einem Spannungsfeld von, wie präsentierst du dich und wie sieht's dann wirklich hinter dir aus? So, was sind deine eigentlichen Gefahren oder irgendwie deine Ängste, die du vielleicht ein Stück weit hast?
Aber ich fand die sogar ganz überzeugend mit dem, was sie gesagt
haben. Klar, sind also, sie auch. Sie haben natürlich auch ein Silicon Shield, also quasi ein Schutzschild aus Halbleitern sozusagen, weil sie auch wissen, weil Taiwan und die Regierung weiß, die Welt guckt auf uns. Und selbst wenn viele natürlich auch diese Situation beobachten und wenn es tatsächlich zu einer feindlichen Übernahme durch China kommen sollte, ist immer noch die Frage, wie geht die Welt damit um? Weißt du, was ich meine? Also es ist, natürlich weiß man aufgrund der Tatsache, dass es jetzt wirklich schwer ist, diese Situation noch von außen zu beurteilen, aber sie wissen natürlich auch um die Situation, dass die Welt auf sie schaut und dass die Welt sie braucht und dass vielleicht genau dieses Bewusstsein auch China denn vielleicht doch davon abhält, hier einzumarschieren.
Das ist ganz spannend, weil politisch anerkannt sind sie wenig, wirtschaftlich anerkannt sind sie hundertprozentig. Also alle sind in Verhandlungen mit das müssen wir auch, wenn du überlegst, dass so ein Ding in jedem Kühlschrank mittlerweile ist, nicht nur in deinem Handy und in deinem Laptop und in den Sachen, die du als elektronische Sachen ausmachst, sondern in allem sind mittlerweile Chips drin, die diese Sachen steuern. Das heißt, die haben einen unglaublichen Stellenwert.
Ja.
Und den zu nutzen, und das war ganz, ganz interessant, als du es gerade erzählt hast, den auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu präsentieren, damit man nicht angreifbar wird, also nicht sich verletzlich zu zeigen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, nee, wir wissen ganz genau, wofür wir stehen. Aber das meine ich mit, da waren sie auch ganz überzeugend, fand ich. Also da hatte ich das Gefühl, ja, das sind sie.
Das sind sie natürlich auch. Also ich glaube, zur Wahrheit gehört natürlich aber auch, dass halt eben so, was ich meine, die internationale Weltwirtschaft guckt auf dieses Land.
Ja.
Natürlich macht auch ist der größte Halbleiterproduzent TSMC, also TSMC, sitzt in, ist ein taiwanesisches Unternehmen. Natürlich machen die Geld, aber das eigentliche Geld wird halt eben nicht mit der Chipproduktion gemacht, sondern mit den Softwarefirmen, keine Ahnung, AMD, Nvidia, wie sie alle heißen, die machen natürlich das große Geld. Das sind keine taiwanesischen Unternehmen.
So, Nvidia hat auch einen taiwanesischen CEO zum Beispiel. Also die sind gut vernetzt und stehen gut da.
Natürlich, und die machen ja auch Geld. Aber wie gesagt, diese Kette da hinten dran, nicht nur was die Chipproduktion anbelangt, sondern eben welche Unternehmen, welche weltwirtschaftlich wichtigen Unternehmen davon abhängig sind, das ist halt schon eigentlich Wahnsinn. Und die Chinesen wissen das, die natürlich auch ein Stück weit abhängig sind. Es ist schwer zu einzuschätzen, auch als wir da waren in den 2 Wochen, gab es kaum bis wenig Bedrohungen. Und wir haben es auch jederzeit sicher gefühlt. Eine Woche später sieht es halt wieder anders aus. Es ist immer schwer einzuschätzen, was ist Säbelrasseln, was ist vielleicht auch ein bisschen Strategie, ne, so dieses sich positionieren. Und ja, wird es wirklich diesen Tag geben? Das ist, weiß so, glaube ich, niemand.
Wir sind ja immer sehr auf Erleben aus. Und Erleben hat ja auch sehr viel mit Menschen zu tun, die man da trifft.
Ja, fast nur.
Und die Menschen, die ihr dort getroffen habt, haben auch eine klare Einstellung dazu. Also erzähl mal von dem Zivilschutz, also von den Leuten, die sich einfach sagen, ich würde mich auch niemals einfach so geschlagen geben, sondern mir ist schon bekannt, dass es da jemanden gibt, vor dem ich mich ein bisschen besser schützen muss, als ich mir vielleicht wünschen würde. Aber die sind ja gut vorbereitet.
Vor allem die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, oder viele, natürlich nicht alle, sind ja dann quasi Teil des Films. Wir reden ja auch jederzeit quasi, auch wenn wir nicht filmen, mit Menschen, was Hintergrundgespräche, was Informationen anbelangt, um einfach auch eine diverse Meinungsvielfalt irgendwie abzubilden. Und ich hatte den Eindruck, dass ganz viele Menschen, die in Taiwan leben, sehr stolz sind auf ihr Land und die bereit sind, dieses Land eben auch zu verteidigen. Und damit meine ich wirklich mit Waffengewalt zu verteidigen, sollte es zu
einem... Zivilisten,
ja. Genau. Also unabhängig jetzt vom Militär, sondern wirklich Zivilisten, die sagen, wenn es zu dem Tag X kommt, dann müssen wir oder sollte jeder ihrer Meinung nach seinen Beitrag leisten. Und dabei geht es natürlich auch einfach um wirklich militärisch vorbereitet zu sein. Und das kann ich selber trainieren, wenn ich möchte. Das heißt, es gibt wirklich zivile Schutzeinheiten, Übungstruppen, wenn man so möchte, die in der Realität, also sprich wirklich an, also in Terrain, die treffen sich wirklich im Wald, wenn du so möchtest, ja, in Parks, die treffen sich aber auch einfach in Kellern von Veranstaltungsräumen, um wirklich Schießübungen zu machen, die taktisch sich ausbilden lassen von wirklich Ausbildern von Spezialeinheiten, die Kommunikationsmittel üben oder Kommunikationsmethoden. Es geht aber auch darum, Leute wirklich medizinisch zu versorgen. Mhm. Also das heißt wirklich alles, also böse gesagt würde ich sagen, sie spielen Krieg. Sie üben quasi das, was es wirklich heißt, in einem Krieg dabei zu sein. Aber es geht wirklich nicht um, also es ist nichts was Spielerisches, sondern es ist wirklich eine Art von Stolz für ihr Land und gleichzeitig eben auch bereit sein, dieses Land zu verteidigen. Das machen auch nicht alle. Es gibt aber diese zivilen Einheiten, die eben genau für diesen Moment sich wirklich privat selber vorbereiten, weil sie wissen, okay, wir haben ein Militär, das sich quasi um möglichst viel kümmern wird wahrscheinlich, aber ich kann vielleicht meinen Beitrag auch leisten und dafür möchte ich bereit sein.
Ich habe wieder so ein better safe than sorry Gefühl, also besser, ich bereite mich vor, besser, also die geben ja auch viel Geld für Equipment aus. Wir hatten den einen Menschen, der dort diese Nachtsichtkamera hatte.
Teure, professionelle Nachtsichtgeräte.
Und er sagte, kostet 3.000 Euro, ja, aber ich möchte, wenn es hart auf hart kommt, auch was sehen. Ich habe mich gefragt, also das war, glaube ich, auch ein Familienvater,
ja,
der, glaube ich, auch seinen Kindern sagt, macht euch mal keine Sorgen, Kinder,
klar,
ich passe auf euch auf.
Ja.
Und auch das gibt ja ein gutes Gefühl raus. Also auch das, fand ich, hatte was von konstruktiv, wenn du so willst. Ja, also natürlich, es gibt eine Bedrohung und vor der schütze ich mich. Aber mich erinnerte es gerade an den Notfallrucksack, den ich gepackt habe, wenn ich denn in einer Region lebe, in der es sehr viele Erdbeben gibt zum Beispiel.
Ja, natürlich.
Also wenn es diese, also es gibt ja das einerseits dieses erschlagende, so Gott, es gibt eine Bedrohung, oh, die macht mich jetzt ganz klein und ganz teilnahmslos. Oder ich sage, nee, da gehe ich jetzt gegen vor. Und genauso hatte ich die verstanden.
Ja.
Also.
Ja, ich glaube nicht, genau. Wir reden jetzt nicht von so einer schießwütigen Truppe, die Lust hat, irgendwie rumzuballern. Ne?
Vielleicht sind sie auch gar nicht effektiv zum Beispiel.
Nein.
Aber das ist doch gar nicht der Punkt.
Genau, richtig. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du triffst dich natürlich auch, also in einer Gruppe sozusagen, du tauschst dich aus. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man gar nicht unterschätzen darf. Natürlich werden dort wirklich Übungen durchgeführt, ja. Das heißt, es geht wirklich darum, wie bewege ich mich zum Beispiel bei Nacht durch ein Gelände, das vielleicht sehr schwierig ist. Jedenfalls geht es auch einfach darum, dass die Menschen sich untereinander austauschen. Es geht auch einfach darum, Ängste und Sorgen zu teilen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deshalb möchte ich das auch nochmal betonen. Es geht nicht darum, Krieg zu spielen oder zu sagen, guck mal, wir ziehen uns gerne Flecktarnklamotten an und robben durch den Matsch, sondern ich glaube, ein Großteil ist einfach wirklich Vorbereitung und das ist natürlich militärisch ein Stück weit, aber auch mental und sich mit Leuten austauschen, da sein füreinander, Ängste kommunizieren zu können in einem Raum oder in einer Umgebung mit Menschen, die vielleicht ähnliche Ängste haben.
Mhm.
Und ich glaube, darum geht's auch ganz viel.
Und dann hat man auch ein Zusammenhalt,
ja, natürlich,
Zusammengehörigkeitsgefühl,
ja,
und auch,
ja, du hast
auch
einfach, guck mal, wenn
man Kraft,
wenn,
ja,
wir beide uns jetzt über Probleme über das Podcast aufnehmen,
ja,
unterhalten, haben wir einen ganz anderen Zugang, als wenn ich das irgendjemandem jetzt draußen von den Zuhörern erzähle. Die sagen, ja, okay, so ist es halt. Aber wenn du
kannst es jederzeit angucken.
Wenn du jemanden hast, der quasi im, ja, Thema ist, hast du natürlich einen ganz anderen Adressaten und das ist natürlich auch was dir dann in deiner Bewältigung von vielleicht Problemen wahnsinnig weiterhilft.
Wart ja dann auf diesem Festival.
Ja, wow. Wow.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du Vogelkacke auf deiner Jacke hast zum Beispiel, sagst du ja, das bringt Glück, oder?
Man sagt, wenn man quasi, wenn du von Vogelkacke getroffen wirst, das bringt Glück.
Achtung, jetzt kommt der Kniff. Bei diesem Festival schießen die ja mit Raketen und wenn du getroffen wirst, bringt es Glück.
Ja, das stimmt. Okay, wow.
Entschuldige.
Ich hab kurz überlegt, wo biegt er jetzt
was
ab
hat der
von Vogelkacke
vor?
Zu Feuerwerksraketen?
Ja, in Wirklichkeit
aber,
hatte es ein klares Ziel.
Ja,
und nee, das warst du.
Genau, sprach die Rakete.
Ja, so. Absolut.
Aber ja, das hat natürlich tatsächlich was. Also das Beehive Festival, so heißt das, das im südlichen Teil quasi der Hauptinsel von Taiwan stattfindet, ist wirklich eins der verrücktesten und auch ein bisschen absurdesten Festivals, die es, glaube ich, gibt.
Laut CNN zu einem der gefährlichsten Festivals der Welt gewählt. 1 von 10 der gefährlichsten Festivals.
So.
Du warst da.
Und wir waren mittendrin. Ja. Also wir haben uns, das ist einmal im Jahr findet das statt, das Beehive Festival. Es geht, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, es geht tatsächlich um das Vertreiben böser Geister, es geht um Glück, es geht um quasi um Glück, ja. Zu fragen.
Ich dachte, die Asiaten böllern einfach gerne. Aber gut,
das,
wenn du sagst, nee, das hat total spirituellen Grund. Okay.
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und dabei geht es eben darum, dass eine ganze Stadt ein fast im Ausnahmezustand ist. Mhm. Also wir wussten von Anfang an, dass es verrückt wird, weil wir natürlich auch immer Menschen haben, die ja uns bei der Drehvorbereitung irgendwie helfen. Und wir wussten, dass wir auch schon im Vorfeld uns gewisse Dinge überlegen sollten, wie wir das natürlich auch drehtechnisch umsetzen, weil, und um auch das kurz vorabzusehen, es wird einfach rund um die Uhr, also man fängt so nachmittags ungefähr, fängt das an, bis tief in die Nacht knallt und scheppert es mit Feuerwerksraketen und Böllern an jeder Ecke dieser kleinen Ministadt. Und es drehen alle durch. Es gibt so einen großen, ich sag jetzt mal einfach Konvoi mit großen Feuerwerkswägen, wo wirklich Tausende von kleinen Raketen gleichzeitig gefeuert werden in die Menge. Das heißt, es gibt Feuerwerk, das ganz normal oben in den Nachthimmel gefeuert wird. Aber es gibt auch wirklich Feuerwerksraketen, die werden bewusst in die Menschenmenge geschossen. Mhm. Und genau diese Treffer sind es, was halt eben dich dazu bringt, Glück zu haben oder um Glück zu fragen. Ja, was soll ich sagen? Verrückt.
Nimm ich mit, weil ich ja das Gefühl habe, wir würden dich da nicht einfach in T-Shirt und kurzer Hose auf dieses Festival schicken, sondern wir haben natürlich, oder ihr habt euch darum gekümmert, ja, dass du auch halbwegs sicher warst.
Ja, was jetzt halbwegs? Natürlich steht natürlich bei uns Sicherheit an vorderster und an größter Stelle, keine Frage. Nichtsdestotrotz muss man sich ja auch, da braucht man uns auch nichts vormachen. Natürlich gibt es ein gewisses Restrisiko. Mhm. Dieses Restrisiko versucht man natürlich immer zu minimieren und das fängt natürlich auch bei der Vorbereitung an. Das heißt, wenn wir reden und nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere, die da natürlich teilnehmen, es gibt natürlich Schutzkleidung. Und diese Schutzkleidung, die fängt an bei normalen, jetzt quasi wenig, also so möglichst wenig Synthetik. Mhm. Polyester, was natürlich sofort brennt, weg. Das heißt wirklich Jeans, schon mal gut für die Hosen, normale Schuhe, möglichst wenig quasi Plastik an den Schuhen, also ich sage ganz normale Wildlederboots, so, ja. Das ist schon mal gut. Jeans auch schon mal gut, gerne auch 2 übereinander, wenn man möchte. Dann gibt es, Schutzkleidung, die besteht aus so einem feuerfesten Material, von so einer relativ langen, also Jacke, ne, aus so einem feuerfesten Material, aus so einem Lederimitat, würde ich sagen. Mhm. Und das ist die Grundhauptzutat. Jetzt kann man aber diese Schutzjacke wird dann noch erweitert, indem man quasi wie so einen kleinen Umhang unten dran näht. Mhm. Das heißt, dass diese Jacke nicht nur irgendwie am Gürtel endet, sondern halt eben auch von hinten bis in die Kniekehle runter.
Okay.
Und dann ist diese Jacke, und wirklich, weil es gibt diese Schutzkleidung eigentlich normalerweise nicht, aber genau für diesen Zeitpunkt öffnen dann kleine Shops, die sich so ein bisschen umsatteln, und wir waren dann in einer Motorradwerkstatt.
Mhm.
Weil diese Motorradwerkstatt auch Motorradhelme verkauft, die dann wirklich diese Schutzjacke an den Motorradhelm ranspackst, ja, ranschraubt.
Du willst ja nicht, dass es irgendwie am Hals oder so sich festsetzt und dass es da
genau.
dann...
Genau, der Nacken heißt, muss natürlich auch geschützt
ich
werden.
Ich verstehe.
Und das heißt, diese Schutzkleidung besteht wirklich aus einem Vollvisierhelm plus, also quasi Schutz für Nacken und Hals, einer Jacke, einer Jeans, normalen Schuhen und natürlich Handschuhen, die dich davor schützen sollen, vor den Feuerwerksraketen.
Und das ist dann an einem Ort?
In der ganzen Stadt.
Und wie viele Leute sind denn da auf den Straßen unterwegs?
Ich habe sie nicht gezählt.
Nee, klar, aber...
Tausende.
Also es ist voll.
Voll. Voll.
Wie auf dem Volksfest und plötzlich fängt die... Also und das wäre so, dass in Deutschland wäre es ein Garant für eine Massenpanik.
Aber 100%.
Du bist mit vielen Leuten an einem Ort und plötzlich böllert jemand und schießt auf Leute. Würdest du also schießt mit Raketen auf Leute, aber trotzdem hättest du ja sofort mega Panik. Und die Leute würden auseinanderstürmen und sich keine Ahnung.
Also dieses
Treten.
Es werden von verschiedenen Gruppen wie so kleine, wie so ein kleiner Mini-Altar, so ein kleiner Schrein wird von, also verschiedene werden, also diese Mini-Altare, sage ich jetzt mal, die werden durch die Stadt getragen. Und dann geht's auf einmal los und dann rennen die und auf einmal rennt diese ganze Masse. Und wir dachten so, was passiert denn jetzt hier? Also das heißt, du bist schon auch so ein bisschen nicht in Massenpanik Gefühl, weil alle wirklich gut raus sind. Und es ist echt irgendwie auch erstaunlich, dass da viel weniger passiert, als man wahrscheinlich vermuten würde. Und natürlich gibt's auch Verletzungen, aber so dieses, ne, viele Menschen am Raum, auf engstem Raum, mit Feuerwerk, ist natürlich jetzt erstmal nicht unbedingt eine gute Kombination und wir haben das schon auch so ein bisschen gespürt und ja, es gibt jetzt quasi keine Lautsprecherdurchsagen, die sagen, bitte nähern Sie sich nicht dem Festivalgelände, sondern es wird dann eher relativ spontan entschieden, dass man meint, okay, zu viele Leute, komm, wir gehen weiter. Und das macht es aber auch so ein bisschen aus, glaube ich.
Irres aber ist Festival- dir was passiert oder bist du heile davon gekommen?
Mir nicht.
Oh, wem ist was passiert?
Wie gesagt.
Ach so, Bene war mit der Kamera dabei.
Ja, genau. Kameramann.
Und Frank war auch noch mit dabei, aber.
Bohn war dabei. Wir müssen natürlich schon auch gucken, jetzt im Vorfeld unser Filmequipment, dass das natürlich einfach gesichert ist, ne?
Ja.
Also wir haben uns da auch ein paar Sachen überlegt mit feuerfestem Isolierband, und so weiter. Aber natürlich gibt es, von seitens der Redaktion war, Frank auch dabei. Und also du hast diesen Helm auf und die Kommunikation ist natürlich dementsprechend schwierig, wenn du durch einen Motorradhelm die ganze Zeit irgendwie sprechen musst. Das heißt, du klappst dieses Visier auch ab und zu mal hoch, um einfach dich zu verstehen. So, was als nächstes passiert, was für Bilder wir noch drehen müssen, was für Positionen wir einnehmen müssen. Und unverhofft kommt oft. Das heißt, also du bist jederzeit, musst du eigentlich damit rechnen, dass irgendwo eine Rakete hochgeht oder dass irgendwo ein Böller hochgeht. Und wir hatten leider den Moment, dass wir diese Visiere geöffnet hatten und uns unterhalten haben und dann irgendwo in unserer Nähe quasi scheint irgendein Feuerwerkskörper hochgegangen ist und dass Frank an die Augenbraue ein Stück weit gekommen ist.
Okay,
so, das heißt, er hatte auf einmal so einen kleinen, also es blutete ganz leicht, ne? Also das hört jetzt echt auch ein bisschen dramatischer an, als es ist.
Man kann sich
das ja in dem Film ja auch gerne angucken.
Ja, absolut.
Um sich ein eigenes Bild zu machen. Aber letztendlich haben wir gemerkt, dass an der Augenbraue auf einmal ein kleiner Cut war. So, das ist jetzt, der Cut an sich ist nicht das Problem, weil das verwächst ja auch wieder, aber die Position, ich meine letztendlich...
Ja, im Auge, hätte auch...
Zwei
hätte
Zentimeter
auch
unten drunter
blöder
reden wir von ganz
können.
Anderen Dingen.
Absolut.
Und genau dieser Moment hat uns natürlich auch wieder gezeigt, wie... Also, dass natürlich eine permanente Gefahr trotzdem herrscht. Der muss man sich bewusst sein und der muss man auch... mit der muss man sich beschäftigen. Aber grundsätzlich ist es kein Harakiri-Festival, wo Leute, die gerne irgendwie... weiß ich nicht... sich gerne selber verletzen oder Schlimmeres, die dahin gehen.
Nee, also ich würde jetzt auch darauf achten, wie viel Glück der Frank in der nächsten Zeit hat, weil der ist ja quasi getroffen worden. Also der hat ja auf jeden Fall...
Ich werde es berichten.
Ist ja, wie vom Vogel angeschissen worden. Hat
so.
Er ja wirklich Glück verdient jetzt.
Ja.
Also das wäre jetzt, würde ich mal beobachten.
Das stimmt. Hätte ich diesen Vergleich mit der Vogelkacke schon vorher gehabt... parat, dann hätte ich ihm das wahrscheinlich in dem Moment auch aufs Brot geschmiert.
Freu dich.
Ja. Nein, aber auf jeden Fall ein absolut irres Festival, was trotzdem natürlich auch so ein bisschen zeigt, so dieses, Wenn du die Möglichkeit hast, mal so ein bisschen Dampf abzulassen, und das geht uns ja wahrscheinlich auch ein Stück weit so, dann nutzt du das natürlich auch. Und wenn du in einer Situation bist, wie sie eben viele Taiwanesen und Taiwanesinnen irgendwie haben, dass du diese Bedrohung irgendwie so ein bisschen jedes Tag natürlich auch irgendwie gespiegelt bekommst, bist du auch ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass die Leute da hinkommen, weil sie sagen, heute können wir Druck ablassen, aber du nimmst das trotzdem dankend an, weil du zumindest für ein paar Stunden deinen Alltag vergessen kannst. Und das hat nicht nur was mit politischen oder dem Druck oder der Bedrohung Chinas zu tun, sondern einfach von seinen grundsätzlichen Problemen im Alltag, die jeder für uns hat. Da ist so ein Festival natürlich prädestiniert dafür zu sagen, lass uns doch mal wirklich fünfe gerade sein lassen. Wir haben alle unsere Probleme, aber hier können wir einfach irgendwie auch nur eine gute Zeit haben, feiern. Vielleicht auch mit Sicherheit über die Stränge schlagen, was unsere persönlichen, vielleicht auch wie TÜV-Richtlinien anbelangt. Aber wir akzeptieren das, und wir, und damit meine ich das Team, wir müssen uns auch darauf einlassen, weil sonst kannst du dieses Festival eben nicht so erleben und mit den Menschen dieses Festival zu erleben und zu verstehen, was es für die heißt, wenn wir rangehen und sagen, oh, da muss aber hier TÜV Rheinland, muss ja nochmal rüber. Ich weiß nicht, ob das hier der Sicherheitsabstand gewahrt ist.
Ja, der ist ja auf jeden Fall nicht gewahrt.
Auf gar keinen Fall.
Das ist ja auch der Plan.
Auf gar keinen Fall.
Der dahinter steckt. Ich hab mir so ein paar, also davon abgesehen, dass ich alle Menschen, habe ich ja gerade schon gesagt, die ich kennengelernt habe, das kann man ja auch, hast du total recht, sollte man sich auf jeden Fall im Explorer
aber
angucken.
Sowas von.
Den kann man jederzeit auf Join sehen. Ich glaube, nach Veröffentlichung des Podcasts ist am Sonntag darauf zum Beispiel schon mal, läuft es im TV.
Ja.
Kann ich nur jedem raten, es im TV zu gucken. Ist immer noch ein bisschen schöner als auf Join.
Ja.
Und auf Join ist immer noch ein bisschen schöner als auf allem anderen, was wo man es noch so sehen kann. Ich wollte dich noch mal ganz kurz sagen.
Ich glaube, es ist mein angekommen. Andy.
Da bin ich aber froh. und ansonsten, also auch weil jetzt, wir haben über Politik gesprochen, wir haben über diese zivilen Gruppen gesprochen und jetzt haben wir gerade noch ein Festival, das auch sehr gefährlich ist.
Ja.
Das Lebensgefühl, was sich aber so widerspiegelt mit allen Leuten, die ihr getroffen habt, ist schon noch ein bisschen positiver. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen.
Unbedingt.
Trotzdem würde ich jetzt gerne noch mal einmal zurückkommen. Ich frage ja sehr gerne, was nimmst du mit? Was ist es, was du aus diesem Land mitgenommen hast? Und ich hatte mich ja so ein bisschen gefragt, so, wie gehen wir mit Bedrohungen um? Verdrängen wir? Lernen wir damit zu leben? Oder gehen wir vielleicht sogar noch einen Schritt weiter? Wie wichtig ist es, unseren Alltag zu schützen? Das geht uns ja auch an. Gerade in Zeiten wie diesen haben wir damit ja auch immer wieder zu tun und müssen uns damit auseinandersetzen. Wovon sind wir abhängig? Also machen wir uns bewusst, aber machen wir uns auch bewusst, wo unsere Stärken liegen zum Beispiel, und bauen wir auf den Stärken auf, statt unsere Schwächen zuzulassen, in Anführungsstrichen uns angreifbar zu machen und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich mitgenommen habe, und jetzt habe ich ganz viele Fragen gestellt und du kannst sie nacheinander beantworten. Ab jetzt. Nein, aber du weißt, was ich meine, oder?
20 Sekunden.
Genau, du hast 10 Sekunden Zeit. 9.
Also natürlich, klar ist es, also ich find's tatsächlich auch eine tolle Frage, so grundsätzlich, weil, und das meine ich wirklich ernst, dass wir uns das als Team natürlich auch immer ein Stück weit fragen. Und es ist oft der Moment, der kommt ganz automatisch, wenn du jetzt in einem Land wie Taiwan bist und du reist nach Hause. Das heißt, du sitzt im Zweifelsfall wirklich, du hast das Equipment in den Flieger, ist verladen, und es geht darum, irgendwie zu warten, bis du einsteigen kannst. Und dann guckt man sich schon so an und realisiert so ein bisschen, was in den letzten 2, 2,5 Wochen passiert ist. Und man denkt sich schon, welche Sachen bleiben hängen. Und natürlich ist es in dem Fall, ist dieses Festival schon sehr hängen geblieben bei uns. Mhm. Aber es ist ja eigentlich auch nur so ein bisschen Blaupause für was wir erlebt haben.
Mhm.
So die Menschen, die natürlich mit so einer täglichen Bedrohung leben. So. Wenn es darum geht, irgendwie ein Festland China sagt die ganze Zeit, Leute, ihr gehört eigentlich zu uns. So. Und wir nehmen uns euch, ob ihr es wollt oder nicht. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen unsere Sichtweise auf das Ganze ist. Das hat sich so ein bisschen bei mir geändert, wenn ich ehrlich bin. Und ich war sehr, also zwischendrin so ein bisschen, wo ich dachte, Leute, aber ihr nehmt das doch gar nicht ernst. So, Hilfe, ihr wacht ja nicht mit genau diesem Gefühl auf morgens. Oh mein Gott, was ist denn, wenn heute der Tag ist? Und habe dann auch für mich halt eben das festgestellt, was nehme ich mit, dass grundsätzlich natürlich eine gewisse Vorbereitung und eine Ernsthaftigkeit absolut ansagt. Also das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube auch, dass das man unterscheiden muss. Nur weil sich viele der Menschen nicht jeden Tag daran erinnern müssen, heute könnte ein Tag sein, wo China Taiwan übernimmt. Es hat nichts damit zu tun, dass sie diese Bedrohung, dass ihnen die Bedrohung nicht ernst nehmen. Also nur, und weißt du, aber das, was ich halt dachte, so, Moment mal, Hilfe, die nehmen das ja gar nicht ernst, sie sind ja viel zu gelassen damit. Ja, sie sind gelassen damit, aber sie nehmen es trotzdem ernst. Und das ist doch was, was man sich selber vielleicht auch manchmal so ein bisschen selber irgendwie wieder, ne, also nicht dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt?
Hat ja, ja, ich könnte morgen pleite sein, ich könnte überhaupt gefeuert werden. Nee, das ist nicht das, wie ich mein Leben sehen möchte, sondern was sind die positiven Sachen und wo finde ich die?
Genau, meine Stärken sehen und, und vielleicht genau mich in meinen Stärken zu besinnen oder irgendwie was zu sehen, was man selber irgendwie, was wir selber auch zusammen oder was wir zusammen haben, so Gemeinschaft, auch das spielt natürlich da alles eine Rolle. Ja, und ich hoffe einfach auch tatsächlich, dass dieser meines Erachtens souveräne Staat weiterhin das sein darf, was er ist. Und dass wir vielleicht auch gegenseitig einfach akzeptieren müssen. Ja, Leute, wir haben vielleicht nicht immer alle die gleiche Meinung. Es ist ja auch okay. Aber wenn jemand, und das darf eigentlich nicht sein, und das sollten wir uns doch wirklich alle mittlerweile verständigt haben. Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn irgendeine Regierung kommt und sagt, wir nehmen uns jetzt das, weil wir einfach dazu meinen, das gehört uns.
Leid ist es das, was man schon sehr positiv mitnehmen kann, dass die einfach einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Ja. Und vielleicht ist die Bedrohung ist ja schon groß. Aber sie ist nicht so groß, dass es diese Menschen klein macht. Und das finde ich irgendwie ein cooles Ding.
Ja, genau. Und das, was dieses Land ausmacht oder wie eigentlich fast jedes Land, was die Länder ausmachen, sind die Menschen, die dort leben. Und ich hoffe natürlich wirklich inständig und gerade, weil ich wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen da kennengelernt habe und kennenlernen durfte, dass sie eben genau dieses Leben so weiterleben wie bisher. Nur wenn man jetzt quasi noch die Bedrohung, die natürlich unterschwellig immer da ist, wenn man die noch weg ausradieren würde.
Das wäre schön, ja.
Das wäre schön, weil dann würde sich das Leben, glaube ich, von vielen gar nicht so sehr ändern, sondern sie könnten genau das Leben weiterleben, das sie bis jetzt haben. Und das wäre doch schön.
Ja.
Das wäre toll.
Das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Ausklang. Wünschen wir denen, dass das so ist? Und
wir sollten uns das alle wünschen.
Ja, und wünschen wir uns aber auch, dass wir immer wieder die Kraft in uns finden, Dinge zu tun, die gut sind. Und uns nicht von anderen Sachen die Laune verderben zu lassen.
Und wünschen wir uns, dass wir vor allem auch in den entscheidenden Situationen denn immer das Richtige tun, was nicht nur für ein paar wenige gut ist, sondern für uns alle.
Ja. Ja. Da ist doch was zum Nachdenken übrig geblieben.
War das jetzt zu tief?
Nee, damit lassen wir genau unseren Zuhörer jetzt raus und sagen, denk mal darüber noch ein bisschen nach. Schön Spaß.
Und guckt auf jeden Fall die Sendung.
Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Sendung schauen. Auf jeden Fall auch da ein bisschen was von diesem Lebensgefühl mitnehmen und vielleicht ein kleines Kuchenstückchen davon abschneiden und sagen, das könnte ich auch in meinem Leben besser machen.
Gerade in der aktuellen Situation, glaube ich, lohnt sich dieser Film wirklich sehr, um genau diesen Einblick zu bekommen. Wie leben die Menschen da gerade? Und bin gespannt.
Vincent, danke für dieses tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Großartig, mir auch. Und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.